Herzlich willkommen zu dieser Folge von Leading Tech, dem Podcast von und für die Tech-Savvy C-Suite in Deutschland. Heute zu Gast der Thomas Sauer, Geschäftsführer von Codario. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Felix. Ich freue mich.
Freut mich wirklich. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile Genau. Und auch schon in verschiedenen deiner vielen Rollen. Du hast ja einen ganz spannenden Werdegang. Und wir erzählen ja hier im Podcast oft auch von so, man kann sagen, so typischen oder auch untypischen Werdegängen zum CTO-Tum oder zum Geschäftsführertum. Du hast ja unterschiedlichste Rollen auch schon begleitet.
Absolut.
Und machst es immer noch. Vielleicht magst du ein kurzes Intro zu dir persönlich geben.
Gerne. Ich habe vor langer, langer Zeit eine Ausbildung als Fachinformatiker gemacht. Damals in einem lokalen Medienhaus in Aschaffenburg. Mein Echo, das ist die lokale Tageszeitung dort. Die haben Ende der 90er zum Dotcom-Boom eine Digitalisierungstochter damals gegründet, die Medienservice Untermain, die bis heute besteht und Software für Verlagshäuser entwickelt. Dort habe ich eine ganz klassische Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker. Habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, okay, als Fachinformatiker kratzt du nur an der Oberfläche von diesem kompletten Universum, was Informatik angeht. Und da war relativ schnell klar, okay, es muss ein Studium nochmal her. Und habe dann in Darmstadt auch ganz klassisch in der Hochschule Informatik studiert. Bis zum Master und im Master dann auch. Und danach noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. War schon super interessiert, immer in diversen Startup-Thematiken unterwegs, auf Hackathons unterwegs und so weiter. Und bin dann quasi aus meiner Tätigkeit dort in der Lehre mehr oder weniger per Zufall an einen Kollegen aus Aschaffenburg geraten und wir haben Ben Döll, wir haben dann eine Agentur gegründet und das ist eigentlich auch heute noch mein größtes Standbein. Bin dort CTO in der Agentur, heißt Nextly Solutions. Wir haben mittlerweile genau 107 Mitarbeiter, sind in den letzten 5 Jahren da wirklich unglaublich schnell und groß gewachsen. Ist natürlich auch sehr, sehr challenging und macht aber mega Spaß und dort bin ich einfach CTO letzten Endes und kümmere mich um alles Technische. Und die Brücke zu Codario kam dann letzten Endes so. Ich habe gemerkt, wir haben in der Agentur als Sweet Spot agile Teams, die wir unseren Kunden verkaufen. Das heißt UI, UX, Product Owner, Product Manager und natürlich heavy entwicklungslastig das Ganze. Und dort entwickeln wir digitale Produkte für unsere Kunden. Und natürlich ist es so, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir denken auch mit für unsere Kunden. Das heißt, wir wollen nicht die Idee fertig ausgekocht vorgelegt bekommen, sondern wir möchten wirklich im Prozess der Ideation mit, möchten mit dem Kunden sprechen. Und ganz oft ist es so, dass man da super coole Ideen hat, die sich der Kunde dann nicht so vorstellen kann, die da nicht so verwirklichen möchte und da ganz viele, gerade in Konzernen, viele Leute mitsprechen, die ihre eigenen Interessen dort verfolgen. Und das ist oftmals nicht das Schnellboot, von dem man in der agilen Entwicklung so gern spricht, sondern wirklich oftmals auch in der Konzernwelt schon eher Richtung Tanker. Und deswegen habe ich dann überlegt, okay, ich hätte mega Lust auf ein eigenes Produkt, eigenes Projekt und bin dann auch über einen gemeinsamen Kumpel zu Codario gekommen tatsächlich, dass ich übernehmen durfte.
Sehr, sehr spannend.
Ja, und genau.
Genau, da ist nämlich auch so die Brücke jetzt zu dem, was du heute dann machst mit Codario und dort bist du jetzt Geschäftsführer, so habe ich dich schon angekündigt, ist
genau,
korrekt.
Genau, richtig, ja.
Und was macht Codario?
Codario ist letzten Endes eine Software, die dir hilft, in deinem Softwareentwicklungsprozess als Softwareentwickler oder als Unternehmen dein Dependency Management, also deine Abhängigkeiten von Drittanbieter-Software, sicher zu halten. Wenn man heute eine Software entwickelt, fängt man nicht bei Null an. Man nutzt Frameworks, man nutzt Packages, Open Source, Closed Source von diversen Drittanbietern. So. Natürlich prüft man die typischerweise nicht auf die letzte Codezeile. Das heißt, so ein Paket, das ich mir da in meine Software reinhole, kann natürlich irgendwo eine Sicherheitslücke enthalten, die dann automatisch, weil ich diese natürlich nutze, auch in meiner Software ist. So. Das Ganze ist auch bekannt. Viele Entwickler kümmern sich aber sehr, sehr wenig darum, weil es einfach anstrengend ist. Es ist jetzt nicht der tollste Task, immer Sicherheitsupdates zu machen. Da gibt es viel schönere Sachen in der Entwicklungswelt, sage ich mal, viel anspruchsvollere Sachen. Das heißt, wir haben ein Tool, was dieses Dependency Management letzten Endes komplett automatisiert. Was wir jetzt neu dazugenommen haben, ist das Dependency Management für CMS und Open Source Systeme. Das heißt, man kennt es, man entwickelt oder man braucht eine Webseite. Und da fängt man natürlich auch nicht von null an, sondern man nutzt irgendwie ein CMS, WordPress, Drupal, Typo3. Es gibt so viele am Markt. Und wir haben jetzt tatsächlich die 30 meistgenutzten und kritischsten Open-Source-Systeme rausgepickt und entwickeln dafür eigene Plugins für jedes und connecten die wiederum mit Codario und schauen, wie sind da die Abhängigkeiten. Also vielleicht ganz spannend. 98% der Angriffe auf eine Webseite passieren nicht auf das CMS. Also ich nehme jetzt mal WordPress als Beispiel, weil ein Drittel der Webseiten weltweit laufen auf WordPress. Deswegen kennt man das, denke ich, in der Tech-Welt sehr gut. 98% der Angriffe auf WordPress passieren nicht über den WordPress Core, also über das Kernsystem, sondern über Plugins, die ich mir rein installiere. Ja. Das heißt, WordPress an sich ist nicht viel mehr als ein Blog-System und ein kleines CMS. Wenn ich da ein Formular, eine SEO-Optimierung, eine Bildergalerie etc. mit reinladen möchte, dann knalle ich mir da eine Latte an Plugins rein und die wiederum können natürlich auch Unsicherheiten haben. Ja. Und Codario kann jetzt tatsächlich auch diese Plugins verwalten, kann diese Plugins updaten, kann die Sicherheitslücken in diesen Plugins aufspüren.
Würde ich mal so nachfragen, muss WordPress nicht selbst auch für Sicherheit über ihr CMS sorgen?
Absolut.
Oder machen die das?
Absolut.
Aber es ist wahrscheinlich auch sehr schnelllebig, kann ich mir vorstellen. Oder wieso kommt ihr dann ins Spiel und warum ist das immer noch so ein großes Problem?
Also man muss sich vorstellen, es gibt über 50.000 WordPress-Plugins. Das heißt, WordPress, das Kernteam, ist auch ein kommerzielles Team mittlerweile, das in den USA sitzt. Die kümmern sich um den Kern, also wirklich den WordPress Core, wenn ich den installiere. So, die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, 50.000 Plugins zu reviewen, die Sicherheit dort zu reviewen. Da gibt es andere
Firmen, die auch immer wieder Updates fahren
exakt. Und
Versionen rausbringen, klar.
So ist es, genau. Ja. Das besteht gar nicht die Möglichkeit. Und jetzt muss man sich vorstellen, unser Sweet Spot an Kunden sind tatsächlich Agenturen, die letzten Endes ein Kernsystem, Drupal zum Beispiel, Drupal sind wir sehr weit verbreitet, haben und Custom Code dafür entwickeln, also eigene Themes, eigene Customizing-Funktionen, das heißt nochmal ein eigenes Repository da dran haben. Dort wieder Pakete von beispielsweise, bei Drupal ist es jetzt PHP und PHP hat den Paketmanager Composer. Ja. Diese Pakete werden dann auch wieder in das Softwareprojekt geladen und Codario managt letzten Endes alle Abhängigkeiten und sagt, hier bei Abhängigkeit XYZ ist jetzt eine kritische Sicherheitslücke, die du in deinem Production-System hast, bitte update die doch mal. Oder wir können sie sogar selbst updaten, wenn es eine neue Version gibt vom Hersteller.
Ah, spannend. Aber automatisiert?
Automatisiert.
Updaten? Okay, exakt. Verstehe.
Genau.
Alright. Und ihr würdet dann im Grunde ihr gebt die Sicherheit oder eine Art Garantie, dass ihr up-to-date seid mit den bekannten Sicherheitslücken, die es gibt.
Genau, also wir scannen jedes Projekt bei uns in der garantierten Zeit, 4 Stunden mindestens. Das heißt, egal ob Wochenende, egal ob Weihnachten, was auch immer, wenn es die Möglichkeit gibt, ein automatisiertes Sicherheitsupdate reinzugeben, wenn wir das 24/7 machen. Ansonsten können wir zumindest CI/CD-Prozesse ansteuern. Das heißt, wir hängen uns in bestehende Build-Pipelines rein. Cool. Thema DevSecOps ist so ein bisschen das Buzzword an der Stelle und können auch automatisierte Tests triggern beispielsweise.
Ja.
Ist durch das automatische Update jetzt vielleicht irgendwie was kaputt gegangen?
Ja.
Wir wollen natürlich nicht irgendwie was kaputt machen am Ende des Tages.
Ja, sehr cool.
Aber am Ende geht es darum, für Agenturen oder Menschen, die sehr viele Webseiten und Projekte managen, einen sicheren und skalierbaren Workflow zu etablieren, wie ich hunderte von Webseiten oder auch tausende von Webseiten und Webprojekten up-to-date halten kann.
Okay.
Genau.
Ja, das ist wirklich, wirklich sehr interessant. Ich meine, Security ist in aller Munde, vor allem, also sowieso auch IT-Security. Du hast gerade DevSecOps angesprochen. Kannst du da nochmal ein Wort zu verlieren? Einfach für die, die noch nicht wissen,
also
für was es steht.
Prinzipiell DevOps ist ja letzten Endes das, wie ich von einem Code zu einem Production-System komme. Zwischendrin ist eine Pipeline letzten Endes, das heißt, es werden Tests automatisiert ausgeführt, es werden Bundles gebaut, es wird Deployments in die Cloud auf On-Premise-Server gefahren. Und DevSecOps beschreibt den Teil, die Sicherheitsprüfungen macht in dieser Pipeline. Und wenn dann eine Sicherheitslücke auftritt, wird der Code idealerweise nie deployed.
Ja, sehr gut.
Genau.
Und dann, ja, dann würde ich so ein bisschen vom User-Workflow, ich denke immer so, was, wer nutzt es? Und
ja,
du hast jetzt gerade gesagt, Agenturen nutzen das beispielsweise, die viele, viele Webseiten managen.
Genau.
Die würden dann eine Art auch Dashboard haben, gewisse...
Absolut.
Notifications bekommen, also
genau,
das, was ihr nicht automatisiert machen könnt, dass sie dann auch einen Push bekommen dafür.
Genau, wir sind auch komplett integriert in den Developer-Workflow, das heißt, wir sind vernetzt mit Tools wie beispielsweise Jira,
okay,
Atlassian, Confluence,
ja,
Asana, Slack, Microsoft Teams,
ja,
und so weiter, können dort auch direkt Nachrichten pushen, Achtung, Achtung, hier ist jetzt eine, ja, Sicherheitslücke oder sowas,
ja,
also oder können auf einem Slack Jira, auf einem Jira Board Tasks erstellen für einen Developer, um System XYZ abzudaten zum Beispiel. Das heißt, wir passen uns da sehr stark den bestehenden Entwicklungsworkflows an, sind da sehr customizable.
Cool.
Können beispielsweise auch sagen, auf einem Development System kann ich durchdeployen, auf einem Production System muss nochmal jemand händisch drüber schauen, etc.
pp.
Das heißt, wir sind da unglaublich flexibel, also was das Ganze angeht.
Quasi so Workflows, die ja auch, oder die man in dem Tool einstellen kann.
Absolut,
für sich.
Genau.
Okay.
Das man heißt,
ein bisschen customizen kann für sich.
Nicht one fits it all,
ja,
sondern,
ja,
wir können uns anpassen an den, ja, entsprechenden Developer-Workflow.
Ja, cool. Und auch, dass ihr euch in die ganzen Tools integriert, so also nach dem API-First-Ansatz. Also
eine offene API haben wir natürlich auch,
ja,
aber ich würde mal sagen, 90% nutzen irgendwie die Atlassian
genau,
Tool Suite mit
also
Jira.
Also ist ja perfekt.
Und,
ja,
und dann wird ein Task erstellt.
Oder ein Slack-Channel und
absolut,
so weiter.
Absolut,
ja,
genau. Ja.
Ja,
also
cool,
man muss die Leute dort abholen, wo sie gerade sind, nicht nur,
ja,
ein zusätzliches,
ja,
Tool. Wir kennen das, wir haben alle tausende Tools und so weiter.
Ja.
Und Security ist leider, muss man sagen, halt noch nicht so hoch in der Priorität von vielen Entwicklern, wie sie eigentlich sein müsste. Zumindest solange nichts passiert.
Ja, ja, wo, genau, du hast im Eingang schon gesagt, das ist vielleicht, geht manchmal verloren, weil aber halt auch die Firmen dahinter, ne, noch nicht so stark drauf schauen. Es wird halt viel auf Feature-Entwicklung geachtet.
Absolut.
Und man kennt es ja bis Testautomatisierung,
genau,
und dann kommt eben das Sicherheitsthema auch hinten raus.
So,
das fällt dann
ja
mal hinten über.
Aber was wir festgestellt haben, ist, es ist ganz lange kein Budget da,
ja,
bis tatsächlich mal was passiert.
Ja.
Dann
also
ist natürlich...
Präventiv, ja.
Ich vergleiche es immer gern mit einem Brandschutz in einem Gebäude, ja.
Ja.
Natürlich kostet es 50.000 Euro, da eine Brandschutzanlage einzubauen mit Feuermeldern und so weiter,
ja,
ja. Das ist dann erstmal Kosten upfront, ja, keine Frage. Aber kein Vergleich, wenn es dann mal wirklich brennt, dann gehen die Kosten in die Millionen.
Ja.
Und ähnlich ist es mit IT-Security, ja, auch tatsächlich.
Ja, absolut, absolut.
Und wie mit jeder präventiven Maßnahme tatsächlich. Und dazu kommt, jetzt gerade wurden NIS 2 verabschiedet, eine zusätzliche IT-Security-Guideline auf europäischer Ebene. Das heißt, Unternehmen ab einer gewissen Größe werden tatsächlich dazu gezwungen, in Zukunft per Gesetz IT-Security-Prozesse zu etablieren.
Ja, was ja auch total sinnvoll ist.
Absolut,
also,
absolut.
Aber um da gerade nochmal drauf einzugehen, du sagst gerade natürlich, Europa ist ja da oft auch vorneweg mit gewissen
Compliance,
Verpflichtungen in,
ja,
Richtung Datenschutz, Compliance oder,
ja,
jetzt auch Security. Aber die Lösung funktioniert ja weltweit. Die Systeme,
absolut,
wie WordPress, wir sprechen jetzt immer nur von WordPress, aber Drupal und die ganzen anderen sind ja globale Sicherheitslücken, die bekannt sind,
natürlich,
auf die ihr dann hinweist.
Absolut, absolut. Also egal, ob der Server in China,
ja,
Japan oder USA steht, sage,
ja,
ich mal, die Sicherheitslücken sind die gleichen, die angegriffen werden.
Mhm.
Also
mhm,
von daher, wir hosten selbst in Deutschland, sind auch 100% GDPR-compliant, auch für sehr viele unserer Kunden wichtig, gerade aus dem,
ja,
Bankenwesen tatsächlich. Es ist natürlich immer ein großes Thema.
Mhm.
Und haben auch, unser größter Kunde ist beispielsweise die Europäische Kommission selbst, jetzt,
ja,
unabhängig von diesen
Gesetzgebungen.
Ich wollte
gerade fragen, ob du das sagen kannst, mit wem ihr dort schon zusammenarbeitet, weil...
Also ich darf zum Beispiel über die Europäische Union reden,
ja,
die managen über 800 Drupal-Instanzen mit Codario tatsächlich.
Ja.
Genau, und dann sind es diverse deutsche Agenturen, die das einsetzen tatsächlich, die dort einfach auch Workflow-Automatisierung haben. Also wenn ich einen Wartungsvertrag mit einem Kunden habe, die Webseite ständig up-to-date halte, ist es natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt 100 Webseiten in einem Admin-Bereich durchsurfen muss, sage ich mal, und schauen, gibt es ein Update für Paket XYZ oder ob ich eine zentralisierte Stelle habe, wo ich das Ganze in meinen Task- und Tool-Workflow einbinden kann. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und eine wichtige Information, ich meine, wir haben es alle mitbekommen, Log4j letztes Jahr, vorletztes Jahr, wir haben jetzt schon 23 tatsächlich, sehr, sehr große Sicherheitslücke in einem Java-Paket.
Genau, vielleicht kannst du es kurz erklären, genau.
Genau, also letzten Endes eine sehr, sehr kritische Sicherheitslücke in einem Java-Paket, die es ermöglicht hat, wirklich Fremdsysteme zu übernehmen und die sehr, sehr beliebt bei Entwicklern war. Ist aufgekommen und viele wussten gar nicht, wo setze ich das überhaupt ein oder wird es überhaupt eingesetzt. Ja? Das Thema Software Bill of Materials letzten Endes ist das Spannende. Das heißt, Codario, wenn du das in deine Software einbindest, sagt dir auch absolut ohne Mehraufwand, Package XY der Version Z nutzt du in System ABC. Das heißt, du hast eine komplette Übersicht und falls wirklich so eine große Sicherheitslücke auftritt, weißt du, in Sekundenschnelle, wo muss ich jetzt patchen, wo muss ich anfassen und fange nicht da an erst die Suche an tatsächlich.
Ja, wirklich, das macht dann auch, bringt den wirklichen Mehrwert mit sich.
Absolut, ja.
Ihr seid ja auch noch ein junges Unternehmen, deswegen mal die Frage, sagt das jetzt eben, Top 30 CMS, die ihr dort anbinden wollt oder auch, auch dann euch integrieren wollt zu verschiedenen vielleicht Workflow-Tools. Wie weit seid ihr da? Also was könnt ihr da so im Moment abdecken?
Also die Workflow-Tools können wir alle. Also was heißt alle? Die bekanntesten, Slack, Teams, Google, Toolsuite, Asana, Jira, Monday und so weiter. Die sehr stark verwendeten, sage ich mal. Ja. Ansonsten auf der Git-Seite, Git, GitHub, GitLab, Bitbucket, also letzten Endes da, wo der Code gehostet wird, die CI, die dann auch dort läuft, Jenkins, da sind wir alles schon integriert, das haben wir. Wir fahren aktuell die Beta-Version für WordPress, für Shopware, auch sehr spannend, weil dort habe ich natürlich nochmal sehr kundensensible Daten, die ich nicht verlieren möchte. Ja. Für Nextcloud auch sensible Daten wieder. Self-Hosted Cloud. Für Drupal sind wir schon fertig, das heißt, es ist schon released. Haben diverse Shop-Systeme noch im Backlog und werden am Ende des Jahres 30 Systeme am Start haben.
Cool.
Aktuell sind es 4, die in der Beta-Phase sind.
Ja.
Genau.
Ja. Ja.
Wobei, wann der Podcast ausgestrahlt wird, weiß ich nicht genau, dann sind die wahrscheinlich schon released
tatsächlich. Ja, perfekt. Aber das ist auch mal eine Message. Ende 2023 wollt ihr dieses Ziel erreicht haben.
Absolut. Ja. Und wir sind auf einem guten Weg.
Klasse. Ja. Haben wir da rund um so das Geschäftsmodell noch irgendwas Wichtiges vergessen, was du gerne gesagt haben möchtest?
Ja gut, prinzipiell natürlich der Appell. IT-Security wird teuer, wenn man nicht drauf achtet.
Ja.
Ich meine, das Brandschutzbeispiel ist, glaube ich, eindeutig. Aber man muss nur schauen, Mitte 22 gab es beispielsweise auf Tegut, einen sehr, sehr großen Einzelhändler, einen Angriff. Da standen die Kassensysteme für 7 Tage still und ich hatte keinen Umsatz im Einzelhandel, mir ist die Ware verdorben. Das sind Millionenschäden, die da super schnell auftreten. Der Angriff war über eine offene Sicherheitslücke, weiß man. Wieder das Beispiel, hätte man da präventiv gearbeitet, wäre das nicht passiert. Man kann nicht früh genug anfangen, dran zu denken, wie ein System abgesichert wird. Das ist oftmals natürlich unangenehm, weil man auch unangenehme Dinge in seinem Code, in seiner Codebase aufdeckt und oftmals noch Arbeit erzeugt. Aber ich würde wirklich sagen, es lohnt sich auch auf jeden Fall langfristig. Und gerade im Bankenumfeld oder wo es wirklich um sensible Daten geht, ist es absolut unerlässlich.
Ja, woher sag ich mal, wer sind da eure Ansprechpartner beziehungsweise die Hauptentscheider, die dann damit kommen? Weil du sagtest gerade, natürlich ist es letzten Endes ein IT-Thema, aber Ist die Motivation da von der Geschäftsleitung dann auch schon da mittlerweile oder sollte es stärker werden?
Also es kommt ganz stark auf die Zielgruppe an. Bei Agenturen ist es wirklich der Entwickler, weil er wirklich super stark entlastet wird in seinem täglichen Doing. Ja. Also muss ich wirklich jedes Kundensystem einmal durchschauen, um was abzudaten, oder weiß ich das an einer zentralen Stelle? Mhm. Da haben wir wirklich bis zu 80% Ersparnis. Also Beispiel aus dem reellen Leben bei der Europäischen Kommission. Haben vorher 3 Leute Vollzeit an diesen Updates, diese 800 Systeme gearbeitet. Mittlerweile ist es noch eine halbe Person. Die anderen dürfen schönere Sachen machen.
Wahnsinn, ja.
Genau, also wir haben dann eine sehr große Ersparnis auch. Und ansonsten sind es tatsächlich oftmals Datenschutzbeauftragte in den Unternehmen. CIO, CSO, CTO. Je nachdem, wo Security aufgehängt ist.
Ja.
Oder auch wirklich Entwickler, die sagen, wir müssen jetzt mal vorangehen und müssen unsere Software sicherer machen.
Mhm. Ja. Ja, perfekt.
Genau.
Super. Dann, weil das war mir jetzt nochmal irgendwie wichtig, dass man auch versteht, wer kann da auf euch zukommen oder wen spreche ich da auch direkt an, weil sich für mich dann immer die Frage stellt, wo entsteht der Mehrwert? Aber der steht natürlich sowieso auf Geschäftsleitungsebene durch eben diese Vermeidung der Sicherheitsrisiken, aber eben auf ganz operativer, praktischer Ebene, wo man sich Arbeit spart. Und
also auch beispielsweise bei einer ISO-Zertifizierung, ISO 27001, dann muss ich ein System etablieren, das letzten Endes so eine Abhängigkeitsverwaltung hat. Also da kommt man gar nicht drum rum. Oftmals ist es in dem Zuge einer Zertifizierung auch erst da, wo es auffällt, dass man es nicht hat.
Ja, aber durchaus, was ja viele Unternehmen auch schon haben.
Oder? Absolut,
also, absolut, ja. Und die es alle jetzt angehen, für die ist es eigentlich ein Quick Win, so eine Lösung einzuführen.
Total, ja.
Kannst du über Pricing sprechen? Das in dem Moment als Unternehmer frage ich mich nämlich dann auch, was kostet mich das eigentlich, wenn ich das einführe?
Wir haben verschiedene Pakete, 4 an der Zahl. Mhm. Das günstigste ist sozusagen für denjenigen, der einen Shop betreibt und ein bisschen Customizing an seinem Shop macht. Das heißt, dort kann man quasi ein System, wie zum Beispiel ein Shopware, das wir auch integriert haben, und ein Repository, wo ich meinen Customized Code drin habe, anwenden. Ja. Das kostet 39 Euro im Monat.
Ja.
Dann haben wir ein Paket für kleine und mittlere, Freelancer oftmals tatsächlich jedes Paket buchen, die mehrere Kunden haben, sind 149 im Monat für bis zu 10. Mhm. Und ich kann mir für 99 Euro jeweils 10 Projekte dazu nehmen. Und das Paket, das am beliebtesten ist, ist das Agenturpaket mit 100 Repositories inkludiert. Dort habe ich auch die Möglichkeit, Workspaces zu verwenden, das heißt, meine Projekte zu sortieren. Mhm. Kann auch einem Kunden dort Customized Reportings zukommen lassen. Cool. Ja. Kann den Kunden auch auf Codario Zugriff geben, auf seine Projekte. Und da sind wir bei 1.399 im Monat, plus nochmal für weitere Projekte.
Ja.
Und ansonsten gibt es noch das Enterprise, das dann auch on-premise ist, was dann aber auch auf Anfrage.
Ja, macht Sinn.
Pricing gibt.
Ja, das ist nämlich interessant, um mal zu verstehen, wer will sich das dann leisten, und macht Sinn für jeden dieser Gruppen, einzelne.
Absolut. Also wir sagen natürlich auch, wir möchten einen absoluten Mehrwert an unseren Kunden geben. Und gerade wenn ich 100 Repositories oder mehr oder 100 Systeme oder mehr verwalte, dann verliere ich den Überblick und muss natürlich meinem Kunden gegenüber auch wiederum sagen, das ist, was da achte ich drauf. Und das ist auch ein Mehrwert, was ich als Agentur habe sozusagen. Ja. Und sozusagen kann natürlich auch Wartungsverträge damit deutlich effizienter abarbeiten.
Ja. Ja. Genau. Macht total Sinn. Klasse. Vielen, vielen Dank für den Einblick in Codario.
Sehr gerne.
Und bin gespannt, wo das hinführt. Wir werden von dir hören.
Du hast mich gerade auf Pricing angesprochen.
Ja.
Exklusiv. Für alle.
Ja? Machst du einen heißen Deal jetzt?
Ich mache einen heißen Deal, ja. Für alle Podcast-Hörer. Mit dem Code DVC20 gibt es 4 Wochen Gratis-Testzeit. Normal haben wir 2 Wochen, wo man unser Tool austesten darf. Und 20% Rabatt auf unser Tool.
Nice. Das ist mal eine Ansage.
Ja.
Vielen Dank. Dann umso mehr danke dir.
Ich bin gespannt.
Dass du uns die Einblicke gegeben hast und wirklich aus meinen Augen total, total No-Brainer, total sinnvolle Lösung, die ihr dort entwickelt habt.
Ja.
Also sieht für mich auch aus unternehmerischer Sicht aus wie ein absolutes Erfolgsrezept auch für dich und für euch.
Ich hoffe es. Also beziehungsweise, ja, die Zeichen stehen sehr gut.
Ja. Von daher, sag uns doch noch, wie erreicht man euch? Gibt es irgendeine Veranstaltung oder einen Ort, wo man euch finden kann?
Codario.io ist unsere Webseite. Dort gibt es ein Kontaktformular, könnt ihr einen Termin buchen, bekommt auch gerne eine persönliche Demo.
Cool.
Wir helfen euch auch, die ersten Projekte onzuboarden, überhaupt kein Thema. Wir wollen natürlich auch, dass ihr erfolgreich in Sicherheit seid
mit Codario. Ja. Ja, perfekt.
Genau.
Sehr schön. Und das verlinken wir natürlich auch nochmal alles bei uns. Und dann komme ich auch zu meinen abschließenden Fragen, den Altbekannten. Hast du noch eine nette Empfehlung, jemanden, den du dir gut vorstellen kannst in unserem Podcast-Format?
Ja, das ist zum einen eine ehemalige Professorin von mir, die Frau Professor Dr. Ute Trapp von der Hochschule Darmstadt. Die macht sich sehr stark Gedanken drum, wie das Informatikstudium der Zukunft aussehen kann.
Ah ja.
Das heißt, unsere Nachwuchskräfte werden natürlich alle an Hochschulen und Universitäten ausgebildet. Mhm. Und was sie dort lernen, ist natürlich essentiell. Und wie sie dort lernen, ist essentiell für das spätere Berufsleben. Das heißt, es sollte uns alle interessieren. Und sie macht sich da wirklich gute Gedanken. Und
spannend.
Ist eine gute Empfehlung.
Ja, weil wir oft über Ressourcenknappheit und Talente und Ausbildung letztlich dann reden. Von daher super, super spannend dann, wie wir auch als Standort Deutschland, finde ich persönlich super spannend, da
total.
Unsere IT im Nachwuchs fördern. Ja.
Man muss sagen, Informatik ist jetzt nicht super sexy als Thema für einen potenziellen Studierenden. Mhm. Das heißt, da gibt es vielleicht auch noch ein bisschen was aufzuarbeiten.
Ja, cool. Ja. Das ist ein guter Shoutout, werden wir auf jeden Fall mal auf Sie zugehen.
Genau. Der andere ist Özkan Dogan. Mhm. Der ist Gründer und CEO von Picato TV. Er ist so ein Hidden Champion, wenn man nicht in der Branche unterwegs ist.
Ja.
Kennt man es nicht. Ist die weltgrößte Livestreaming-Plattform für Kunst.
Mhm.
Das heißt, kannte ich vorher auch nicht, muss ich sagen. Es gibt Menschen, die malen tatsächlich an Tablets etc. live und zeigen das, wie sie Dinge malen, geben dort Tutorials, Kurse, man kann auch Auftragsarbeiten darüber geben. Ein super spannendes Geschäftsmodell, super spannende Nische, super spannender Kerl.
Ja, auf jeden Fall werden wir uns auch mal bei ihm melden. Vielen Dank dafür.
Super.
Und dann komme ich zu meiner wirklich abschließenden Frage, weil wir haben auch damit angefangen, der Weg in die IT-Welt und zum CTO oder Geschäftsführer. Hast du noch irgendwie einen Tipp, den du vielleicht den Nachwuchs-CTOs mit auf den Weg geben kannst?
Fleißig sein, offen sein für neue Dinge, Gas geben, unkonventionell sein, mitdenken.
Das waren schon direkt ganz viele Tipps, aber perfekt, hört sich sehr gut an.
Ja, leider gibt es nicht das Pauschale, zumindest wurde es mir verwehrt.
Ja, nee, diese Abkürzung gibt es nicht, aber das sind gute Hinweise. Sehr schön.
Cool.
Dann sage ich danke dir, Thomas. Schön, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung.
Und ich sage auch danke an alle Zuhörer und Zuschauerinnen. Wie immer wird unser Podcast wieder auf den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar sein, bei Spotify, Apple und Google, sowie auch bei YouTube mit Video und dann später auch auf DVC Ventures auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und Zuschauen.
Ciao.
Ha ha.